Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Format formerly known as Backstage und jetzt Common Punkt jetzt.
Herzlich willkommen in die 20er. Wir würden gerne die goldenen 20er ankündigen, aber wenn man sich die Nachrichten anschaut, ich fühle mich so ein bisschen wie Ende 30er, ehrlich gesagt, gerade.
Ich wollte gerade auch Happy Welcome to the Roaring Twenties. Die goldenen 20er sind angebrochen, aber du gehst davon aus, dass wir jetzt schon in den End-30ern.
Also ich war tatsächlich ein paar Tage offline und es tut auch ganz gut, mal keine Nachrichten zu schauen. Kaum ist man zurück, schaltet die Nachrichten wieder an, dann seh ich die großen Konflikt zwischen USA und Iran. Was einem wirklich, also mir wird fast schlecht dabei, ehrlich gesagt.
Ja, ja gut, du bist ja auch wirklich ganz persönlich betroffen. Du hast Familie wahrscheinlich noch in Iran teilweise. Ja, wie ist denn die Stimmung dort? Also heute ist Soleimani beigesetzt worden. Es gab riesige Demonstrationen oder also einen riesigen Trauerzug. Es gab eine Panik mit über 30 Todesopfern, die gestorben sind bei einer Massenpanik. Also wie ist denn die Stimmung da? Es war ja jetzt, die letzten Wochen hast du ja erzählt, es ist sehr revolutionär, also sehr aufständisch. Und wie hat sich das jetzt entwickelt?
Es ist upside down. Es hat sich alles verändert. Es ist natürlich schwierig, wirklich ein genaues Bild zu bekommen, weil verschiedene Leute erzählen immer verschiedene Sachen. Man muss nur sagen, Iran stand wirklich kurz vor einem richtigen Aufstand. Also wir haben ja darüber berichtet, dass in den Unruhen, die es vor 6 Wochen im Iran gab, das Regime, das Staat eigentlich die Kontrolle über die Straßen fast verloren hatte. Nach inzwischen bekannt gewordenen Zahlen gab es 1500 Tote bei dem Crackdown, bei der Aufstandsbekämpfung im Iran. Vor 6 Wochen und bei mir im Familienurlaub über Weihnachten, es war nicht richtig Familie, weil alle saßen nur noch vorm Rechner und checkten gerade, was los ist, weil unmittelbar nach diesen Unruhen die Situation so angespannt war, man erwartete eigentlich jeden Tag wieder neue Unruhen, neue Aufstände. Es ist so ein schiitischer Gebrauch, dass nach dem 40. Todestag man wieder quasi trauert. Und der 40. Tag nach diesem Aufstandsbekämpfung, weil es so viele Toten gab, hatte man erwartet, dass viele Menschen wieder auf Trauerzüge gehen und dass wieder wahrscheinlich Demonstrationen ausbrechen. Also in kurz vor Weihnachten, 26. Dezember, war wieder in allen iranischen Großstädten die Situation so, dass Militär quasi auf der Straße war, überall Polizeieinheiten bis hin zu bepanzerte Fahrzeuge die Straßen kontrolliert haben, weil man solche Angst vor neuen Unruhen hatte. Was jetzt passiert, ist natürlich eine komplette Verdrehung der Situation und der Staat ist in Trauerzustand und Millionen Menschen, Hunderttausende, gehen jetzt auf Trauermärsche für den Staat quasi. Und ja, das ist sehr bitter, weil sozusagen eine Aufstandsperspektive, eine Befreiung im Iran jetzt erstmal passé ist vorbei. Und gleichzeitig wir in einem wahnsinnigen, gefährlichen Situation gerückt sind. Eine Pandoras Box ist geöffnet. Also man weiß nicht, was passiert. Die Eskalationsdynamik ist kaum abzuschätzen.
Also was ist passiert? Am 3.1. wurde Qasem Soleimani General der Revolutionsgarden, also ein ziemlich hoher Militär des iranischen im iranischen Staatsdienst, von Amerikanern im Irak bombardiert und getötet.
Per Drohnenabschuss.
In einer gezielten Aktion. Also eigentlich auch eine Sache, Souveränität des Irak wurde verletzt. Hochrangiger Militär eines anderen Landes wurde angegriffen, was gemeinhin als Kriegserklärung aufgefasst wird. Völkerrechtlich ist dieser Abschuss oder eine außergerichtliche Tötung, wie nennt man das, nicht legitimiert. Also die Sprecherin der UN hat sich ja dazu geäußert, hat gesagt, also völkerrechtlich ist dieser Abschuss wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, weil für zukünftige terroristische Aktionen kann er eigentlich nicht präventiv, also die USA sprechen ja von einem defensiven Präventivschlag, was wirklich eine sehr, sehr interessante Formulierung ist, für zukünftige Attentate, die ihm nicht nachgewiesen werden können, wurde also jetzt vorsorglich aus dem Verkehr gezogen, was mich so ein bisschen an die Formulierung erinnert. Ja, ich dachte, er schlägt mich, dann habe ich ihn zuerst zurückgeschlagen. Ja. Und für zurückliegende Terrorakte, die man ihm vielleicht wirklich hätte nachweisen können, hätte er eigentlich verhaftet werden müssen und vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden müssen, wenn überhaupt diese Regularien des Völkerrechts irgendwie eingehalten worden wären. Warum haben die Amerikaner das gemacht?
Tja, gute Frage. Man muss ganz kurz zu der Vorgeschichte sagen, der Konflikt, also Iran und USA sind beides Besatzungsmächte im Irak. Also von USA weiß man das, vom Iran weiß man es vielleicht nicht so genau, sind beides Besatzungsmächte im Irak. Und diese beiden Besatzungsmächte, und es ist ja auch so gewesen, dass USA sich Stück für Stück eher zurückzieht, während Iran immer mehr Einfluss gewinnt im Irak. Also die jetzige Regierung im Irak ist quasi sehr stark unter Einfluss des iranischen Staates.
Ne? Man muss dazu sagen, dass die Proteste im Irak, die sich auch in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut haben, sich auch ein Stück weit gegen die iranische Einmischung gerichtet haben.
Ja.
Ne? Also wir müssen sehen, dass im Nahen Osten gerade so eine Horde von kleinen und großen Imperialisten gegeneinander ins Feld zieht. Wir haben auf der einen Seite Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Türkei, na, die kommen mit Katar nicht zurecht, aber Saudi-Arabien und Türkei, oder?
Manchmal.
Dann Russland spielt mit als großer Player, die USA sowieso. Die EU sind draußen, wittern jetzt aber gerade ihre Chance durch das Vakuum, das die USA hinterlassen. Jetzt wollen die, also ich habe heute im Deutschlandfunk mehrere außenpolitische Sprecher und Sicherheitssprecher der verschiedenen Parteien gehört. Und die würden da gerne jetzt so quasi eine europäische Streitmacht da reinschicken. Und dann gibt es dann halt auch noch den Iran als kleinen Imperialisten.
Die so klein inzwischen fast nicht mehr. Ja, da muss man ja auch reden, auch über die Person Soleimani, der eigentlich für den iranischen Expansionspolitik steht. Aber vielleicht ganz kurz zu der Vorgeschichte des Konflikts, warum auch dieser Schlag jetzt kam. Iran ist zunehmend die Hegemonialmacht eigentlich im Irak gewesen. Und während die USA sich zurückzieht, wurde Iran immer stärker und immer einflussreicher. Jetzt war es so, dass Iran sehr viele Milizen kontrolliert im Irak, die übrigens bei der Aufstandsbekämpfung auch sehr starke Rolle gespielt haben, die es im Irak gab. Und es gab jetzt mehrere Angriffe auf amerikanische Basen. Bei einem dieser Angriffen ist auch ein amerikanischer Söldner, die nennen sich Defense Instructors, umgekommen, nach offiziellen Angaben. Daraufhin hat die US-Armee Stellungen der pro-iranischen schiitischen Milizen Qatar ibn Hezbollah bombardiert, woraufhin 25 Tote gab. Daraufhin gab es Demonstrationen der pro-iranischen Milizen gegenüber der amerikanischen Botschaft. Die amerikanischen und zwar Ende Dezember.
Das war 28.12.
Genau. Amerikanische Botschaft ist mitten in der sogenannten grünen Zone im Irak, also wo eigentlich nichts passieren darf, wo es ganz sicher sein soll. Und amerikanische Botschaft in den USA, das weiß man vielleicht nicht, das ist nicht irgend so eine Behörde. Ja? Hat die Größe von Vatikan und da arbeiten 16.000 Leute. Ja? Das ist quasi die Headquarter des amerikanischen Imperiums im Nahen Osten. Und hier kommt es zu Demonstrationen von teilweise bewaffneten Milizen davor. Also es spitzt sich wirklich zu. Und nur auf Anweisung der obersten Kommando ziehen sich diese Milizen vor der amerikanischen Botschaft zurück.
Also auf Anweisung der schiitischen Milizen?
Oberste Ebene, okay. Ja. So, quasi, es hatte sich schon wirklich hochgeköchelt, bevor es dieser Schlag gegen Qasem Soleimani kam. Was man noch wissen muss, ist, dass der Qasem Soleimani nach mehreren Medienberichten an dem Tag, wo er sozusagen hingerichtet wird, auf dem Weg zu einer Deeskalationsverhandlung mit Saudi-Arabien war. Es gab ein Angebot von saudi-arabischen Seite, dass sie mit Iran verhandeln wollen über Deeskalation.
Über wo? In welchem Land? In welchem Land? Saudi-Arabien, also Vertreter Saudi-Arabien sprechen mit Vertretern des Iran.
Nicht direkt, nicht direkt.
Ja. Naja gut, Soleimani ist ein Vertreter des Iran.
Ja. Ja.
Ist auf dem Weg zu Vertretern von Saudi-Arabien. In welchem Land soll was befriedet werden?
Das sollte über den irakischen Ministerpräsident überhaupt eine Moderation stattfinden.
Also und zwischen wem sollen jetzt...
Also die Saudis haben mit dem irakischen Ministerpräsidenten gesprochen, haben gesagt, lass mal bitte mit den Iranern reden, ob wir nicht ein bisschen chillen können. So, ein bisschen runterkommen können. Erstmal überhaupt
Jemen.
Verhandeln. Die ganzen Konflikte, die es gibt. Ja.
So, ah, okay.
Und praktisch die Saudis hatten schon mit dem irakischen Ministerpräsidenten geredet.
Okay.
Jetzt sollte Soleimani kommen und quasi den Verhandlungsstand mit denen abchecken. Und auf dem Weg zu einer diplomatischen Mission wird er von Raketen abgeschossen. Das ist auch noch mal eine krassere Geschichte eigentlich. Mhm. Also die haben ihn nicht jetzt irgendwie an der Front erschossen, sondern alle diplomatischen, also im Grunde Diplomaten abschlachten. Das haben die Amis gemacht. Ja. Also dreckiger geht's nicht, was die gemacht haben. Ich will aber noch mal eine Sache klar machen. Dieser Akt von Trump ist das krasseste Eskalationsmove, den man überhaupt machen kann. Ich bin kein Freund von Joe Biden. Das ist ein wirklich selber ein dreckiger amerikanischer Establishment-Typ. Aber ich finde, er hat es auf den Begriff gebracht. Er hat gesagt, Trump ist mit einem laufenden Dynamit, mit brennendem Dynamit in einem Pulver, in einem Haus voller Pulver gelaufen. Ne? Das ist diese Akte.
Er hat reingeworfen. Er läuft ja nicht selber rein.
Ah, stimmt, er hat reingeworfen.
Das wäre ja interessant.
Das stimmt. Also es ist ein höher eskalieren kann man das nicht, weil Soleimani war nicht irgendwer. Der war auch nicht einfach ein hoher Militärgeneral, der war der zweite Mann im Staat Irans. Also hinter dem obersten geistlichen Führer kam Qasem Soleimani. Und Qasem Soleimani hat auch eine ganz hohe, also relativ hohe Popularität in der Bevölkerung gehabt. Ich habe ja immer wieder das beschrieben, dass der iranische Staat, der Klerus, eigentlich die Bevölkerung verloren hat. Dass weite Teile der Bevölkerung die Eliten dort, die klerikalen Elite dort wirklich hassen. Das hatten auch die ganzen Proteste gezeigt. Qasem Soleimani hatte eine besondere Rolle, weil Qasem Soleimani ist jemand gewesen, er war charismatisch, im Gegensatz zu diesen ganzen klerikalen Mullahs, die irgendwie so lallen, ja. Der war ein Mann, der sehr bescheiden war. Also er war sehr jung nach der Revolution, gehört zu der ersten Generation nach der Revolution, die sozusagen die Verteidigung Irans im Iran-Irak-Krieg an der vordersten Reihe der Front mit organisiert hat. Er gehörte nie in der Zeit des Krieges auch nicht zu der ersten Riege der Revolutionsgarden, war immer in der zweiten Riege. Und im Gegensatz zu den allen anderen Großgenerälen stand er für eine nicht korrupte Lebensweise. Na, die ganzen obersten Generäle oder die ganzen Mullahs haben sich wahnsinnig bereichert, lassen sich ablichten in irgendwelchen Palästen und so weiter. Soleimani war ein eher bescheidener Typ, der immer an der Front war. Er gilt als jemand, der sehr mutig war gegenüber den ganzen korrupten anderen. Er hat hinter der feindlichen Linie agiert und der konnte gut reden, sah gut aus und er war der Stratege und der Organisator für die iranische Expansionspolitik der letzten 10 Jahre.
Also zum Beispiel hat er die Hisbollah im Libanon mit aufgebaut.
Richtig, ja. Aber noch mehr, weil der Paradox der amerikanischen Politik ist, Iran ist unser Hauptfeind, aber die haben alle möglichen Staaten um Iran attackiert, wo überall ein großes Machtvakuum entstanden ist und das hat den Iran die Möglichkeit eröffnet, überall reinzukommen und Einfluss zu gewinnen. Ne? Und Qasem Soleimani steht für eine Art nationale Widerständigkeit im Iran, ein nicht korrupter, charismatischer Typ, mutiger Typ, der nationale Interessen Irans über Iran hinaus stark gemacht hat.
Also man muss dazu sagen, dass es sogar über die Grenzen des Iran hinaus hochgeschätzt war. Es gab zufälligerweise am 7.11.2019 im ZDF eine Reportage über ihn, die heißt Der Schattengeneral. Und da werden mehrere amerikanische Militärs auch interviewt, hochrangige Militärs, die im Irak gekämpft haben, und die sprechen mit ganz, ganz großem Respekt also vor ihm. Also der eine sagt das auch, ganz interessant, er sagt, naja, er kämpft für sein Land genauso wie ich für mein Land kämpfe. Also er verfolgt natürlich eine gewisse Staatsräson. Und man muss auch dazu sagen, dass der Iran nicht immer Feind der USA war. Es gab nämlich auch mehrere Kooperationen zwischen explizit Qasem Soleimani und amerikanischen Streitkräften. Und zwar einmal nach 2001, als der Angriff auf das World Trade Center erfolgte und Qasem Soleimani den Amerikanern Stellungen der Taliban in Afghanistan mitgeteilt hat. Ja, weil die sunnitischen Taliban tatsächlich auch mit den Schiiten verfeindet sind und er den Amerikanern Informationen gegeben hat, um die Taliban zu bekämpfen. Dann kam die George W. Bush-Rede mit der Achse des Bösen, und der Iran war plötzlich draußen und die Gespräche sind abgebrochen. Und es gab noch eine zweite Zusammenarbeit zwischen Soleimani und den Amerikanern, nämlich nach 2014, 2015, als der IS weite Teile des Irak erobert hatte und Soleimani mit seinen schiitischen Milizen auf der Seite der Amerikaner, das war eine sehr, sehr seltsame Koalition, weil da die Russen, die USA, Großbritannien und der Iran zusammen gegen den IS vorgegangen sind.
Ja, USA haben in der Region mit, also das sind glaube ich die zwei Seiten, die man über Soleimani wissen muss, aber ganz kurz dazu, sein Erfolg der iranischen Expansionspolitik geht darauf zurück, dass die USA Hauptkonkurrenten und Feinde des iranischen Staates zerstört hat, nämlich Taliban, die waren Todfeinde des iranischen Regierung, und Saddam Hussein, auch Todfeind der iranischen Regierung. Das heißt, links und rechts vom Iran sind Vakuum entstanden, wo das iranische Staat ihre Einflusssphäre ausweiten konnte. Dann natürlich mit dem Syrien-Konflikt bis in den Libanon, ja, wo Iran sozusagen unter Führung von Qasem Soleimani ihre Einfluss weit ausweiten konnte, aber sogar bis in Nordafrika hinein. Ja, in den ganzen politischen Vakuum, der durch diese ganzen Kriege des USA entstanden ist, ist Iran zu einer wirklichen Regionalmacht groß geworden. Und der Stratege dafür, man muss sagen, er hat es auch sehr gut gemacht. Er hat Alliierten aufgebaut, Vertrauen aufgebaut. Er war ein Mann, dem man vertrauen konnte. Er hat sein Wort nicht gebrochen. Ein Mann des Glaubens, ja, nicht korrupt, sondern ein klarer, geradliniger Typ. Ja. Es gibt zwei Seiten, die man über ihn noch wissen muss. Das, was du gerade angesprochen hast, dass Qasem Soleimani und diese iranischen Al-Quds-Brigaden eine der wichtigsten Faktoren waren, um den Islamischen Staat zu besiegen. Neben die Kurden waren das die Fußtruppen, ja, weil das gläubige Krieger waren, weil die wussten, die IS wird uns abschlachten. Ja. Die Schiiten sind einer der Hauptfeinde der Islamischen Staat gewesen. Deswegen. Und das begründet auch seine Popularität im Iran. Ich habe es mit Leuten gesprochen aus dem Iran und viele sagen, so die Stimmung ist so, wir hassen die Mullahs, die sind scheiße, aber der Soleimani hat uns vor dem Islamischen Staat gerettet.
Auf der anderen Seite, ja. Und jetzt, wir kommen so ein bisschen in dieses Fahrwasser, dass das halt so der edle Kämpfer ist.
Nee, ich komme dazu.
Der edle, genau. Militär. Also, was eben auch passiert ist, und zwar war er auch dann als Berater von Bashar al-Assad, ja, in Syrien aktiv. Er ist natürlich auch wirklich ein vollkommen skrupelloser, absolut, kalter Killer gewesen und hat da diesen Sicherheitsapparat in Syrien auf- und ausgebaut und eben auch zu den Foltersystem da mit aufgebaut, für das Bashar al-Assad heute immer noch berühmt und berüchtigt ist.
Nicht nur Folter, sondern man muss, das ist die andere Seite, wo ich gerade zu sprechen komme. Die eine Seite ist, warum er populär ist, weil die sagen, der hat uns vom Islamischen Staat gerettet. Man muss über ihn wissen, Diese Revolutionsgarden, diese Al-Quds-Brigaden, die waren absolut skrupellos in Syrien. Nicht nur Folter, sondern die stehen für wirklich Massenmord an syrischen Bevölkerung. In Aleppo, Aushungern von Aleppo, Massenbombardierungen. Ne? Zehntausende, Hunderttausende Tote und Vertreibungen sind unter strategischer Beratung und Durchführung der Al-Quds-Brigaden in Syrien passiert. Aber auch die Aufstandsbekämpfungen, die wir im Irak erlebt haben, mit 500 Toten, im Iran mit Tausenden von Toten, sind unter anderem unter der Befehl, unter der Leitung von Qasem Soleimani durchgeführt worden. Es gibt übrigens eine ganz spannende Geschichte, ist bei den Aufständen im Iran, im Irak, jetzt in den letzten Monaten, es gab die Treffen der irakischen Regierung mit, oder der politischen Kräfte, die Sitzungsleiter in dieser Zeit war Qasem Soleimani. Ja? Also es gibt Krisensitzungen im Irak, der Sitzung wird von Qasem Soleimani geleitet. Ja? Mhm. Und er hat gesagt, lasst uns mit den Protesten umgehen, wir wissen, wie das geht. Mhm. Ja? Und das ist nochmal etwas Besonderes bei der iranischen Aufstandsbekämpfung und solche Leute wie Qasem Soleimani und diese Elitentruppen, die sie haben, ist, die sind geschult, massenweise Demonstranten umzubringen, ohne dass ihre Polizei oder ihre Einheiten auseinanderbrechen. Jeder Staat, wenn Massenproteste entstehen, wenn die vom Volke kommen, hat immer die Angst, wenn wir draufballern, ja, dann zerfällt unsere Armee. Das ist zum Beispiel in Syrien passiert. Mhm. Die Armee ist irgendwann, sagen die Soldaten, boah, das kann ich nicht mehr. Mhm. Ja? Das ist immer ein Risiko für einen Staat, ja? Wenn ich Leute einfach massenweise die Bevölkerung abschlachte, zerfällt meine Armee, zerfällt meine Polizei. Im Iran ist nicht so. Hm. Und dafür stehen genau solche Leute wie Qasem Soleimani, weil in der Geschichte der iranischen Islamischen Republik, die so oft schon Massenaufstände niedergeschlagen haben, weil sie in der Revolution im Grunde auch im Blut am Ende erstickt haben, die Opposition, die haben sozusagen Militäreinheiten, die geschult sind, massenweise Volksaufstände niederzuschlagen, ohne Angst zu haben, dass deren Leute irgendwie jetzt sagen, ich kann nicht mehr.
Umfallen.
Ja? Hm. Dafür steht auch Qasem Soleimani für eine absolute, skrupellose Niederschlagung von Aufständen. Deswegen so brutal, so bestialisch, so crazy auch Donald Trump ist, man darf aus Qasem Soleimani jetzt keinen positiven, antiimperialistischen Held machen.
Sinn Fein hat ein Märtyrerbild gepostet. Ach, was hältst du davon?
Finde ich scheiße. Also wie gesagt, wenn Böse gegen Böse kämpft, also muss man es sich nicht... Das ist wieder diese Geschichte mit der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja? Mhm. Natürlich ist der US-Imperialismus das Hauptproblem im Nahen Osten. Millionen Menschen sind der Kriegspolitik der amerikanischen Armee zu Opfer gefallen. Aber deswegen sind die Mullahs oder ein Qasem Soleimani keine positive Rollenbilder. Auch wenn man diesen Mord letztlich ablehnen muss, das ist absolut völkerrechtswidrig. Wenn man anfangen würde, jeden abzuschießen, der einem nicht gefällt, dann würden wir in einer wirklich Welt leben, die, glaube ich, niemand so haben möchte. Und man muss sagen, das ist jetzt so gefährlich, weil die iranische Seite kann das nicht unbeantwortet lassen. Der zweite Mann im Staat ist umgebracht worden. Das ist im Grunde, jemand bringt deine Schwester oder Bruder um. Das kannst du nicht unbeantwortet lassen. Und die USA hat natürlich auch gedroht, das ist auch wieder so, Trump, ich mag eine Sache an Trump, der legt sozusagen den Charakter des Imperialismus einfach so schön offen. Der ist nackt. Er sagt, wenn ihr uns angreift, zerstören wir eure kulturellen Städte.
haben wir noch 52 Heiligtümer von euch, die bombardieren wir.
Ja, und Iran hat wirklich mit die historisch spannendsten Kulturstädte, ja, also das...
Aber ganz ernsthaft, trägt ja eigentlich nur zur Stabilisierung des iranischen Regimes jetzt mittlerweile. Wenn das irgendjemand hört aus dem Iran, der sagt doch, ey, dann stelle ich mich doch auf die Seite derer, die diese Kulturgüter verteidigen.
Also, besser für den iranischen Staat, das ist natürlich, also einerseits haben sie ihren zweiten Mann verloren, auf der anderen Seite... Die Leute haben sie gehasst, haben sie gejagt auf der Straße. Jetzt haben sie wieder die Straße unter Kontrolle und die Bevölkerung sagt, die sind auch Nationalstolz natürlich verletzt.
Im Irak ja auch dasselbe, muss man ja dazu sagen. Ja. Da gab es eine große Aufstandsbewegung. Der Mokhtar Asadr hat sich dieser Aufstandsbewegung angeschlossen. nach der Ermordung von Soleimani ruft er seine Mahdi-Brigaden zurück und stellt sich so quasi unter das Oberkommando des Iran jetzt.
Iran kriegt komplett Irak jetzt, muss man einfach sagen, ja? Nach dem, was dort passiert ist.
Libanon und, ja wahrscheinlich auch. Libanon auch. Also im Libanon gab es ja auch große Protestbewegungen, die gesagt haben, alle weg, ja, sind alle korrupt. Die werden ja wahrscheinlich jetzt auch wieder in so einen Strudel mit reingezogen.
Das ist Trump zerstört mit einer Kriegseskalation, natürlich eine emanzipatorische Potenziale, die es im Nahen Osten gab. Das ist das Schlimmste eigentlich bei der Sache, die jetzt passiert ist. Ja, Iran, Lisa, ich kann es nur mal wiederholen, das interessiert jetzt keinen mehr, aber weil jetzt diese Kriegsgefahr so groß geworden ist, aber Iran stand wirklich kurz davor, dass der Volksaufstand so stark wird, dass das Regime das nicht mehr kontrollieren kann. Das ist leider jetzt erstmal vorbei. Wie lange das jetzt so hält, weiß man nicht. Ob das wirklich eine kriegerische Eskalation gibt, weiß man auch nicht. Es gibt eine einzige Sache, die mir Hoffnung gibt, dass es nicht total eskaliert. Und zwar, dass die beiden Staaten, sowohl USA als auch Iran, eigentlich einen Krieg nicht führen können. Also man kann trotzdem einen Krieg machen, dann verlieren nämlich beide. Aber rein von dem Power, von der Macht, die sie haben, können die es beide nicht. Iranische Seite, wie gesagt, ist ökonomisch völlig, völlig schwach. Die haben viel zu viele Kriege gerade außen herum. Und die wissen, wenn sie USA attackieren, ist der Gegenschlag sehr hart. Und in USA haben wir die Situation, dass zum ersten Mal eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung gegen den Krieg ist. Nach aktuellen Umfragen lehnen 3/4 der US-Bürger, den Bürger, einen Angriffskrieg gegen Iran ab. Das gab es noch nie. Es waren immer knappe Mehrheiten für Krieg gegen den Iran. Das heißt, wenn Trump jetzt wirklich einen Krieg führt, wird er die Wahl nicht gewinnen, sondern eher verlieren.
Also hat sich Trump verzockt mit diesem... Also weil es wird ja immer... Oder ich habe eine Karikatur gelesen, irgendwie Fallschirmspringer springen kurz bevor sie aus dem Flugzeug springen, sagt der eine Fallschirmspringer zu dem anderen, na, das ist deine erste Wiederwahlkampagne, bei der du dabei warst, bei der du dabei bist. Also der Vorwurf steht ja im Raum, Trump habe diesen Schlag jetzt veranlasst, zu quasi zum Auftakt des Wahlkampfs für seine Wiederwahl im nächsten Jahr.
Um vom Impeachment natürlich, von seinem Impeachment abzulenken und so weiter. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, weil, also aus zwei Gründen. Ich glaube, die USA dachten, ey, wir nehmen den einfach mit, wir machen einfach einen Schlag. Aber in der Bevölkerung von den Vereinigten Staaten kommt das, glaube ich, nicht gut an. Ich verfolge auf Facebook so Leute, die so ein bisschen so libertäre US-Amerikaner, ja, die so ein bisschen so eher zu Trump als eher zu Demokraten
Was
waren.
Was heißt Libertäre?
Das sind so Anarcho-Liberale. Anarcho-Kapitalisten, ja. Ganz schlimm, ja.
Schreckliche Menschen.
Schreckliche Leute, ja. Aber ich verfolge die so ein bisschen. Und ich habe gesehen, auf deren Walls, die rasten gerade alle aus. Trump verrät uns, das kann doch nicht sein, wir wollen keinen Krieg und so weiter. Ja? Weil Trump ist da mit dem Versprechen, dass er keinen Krieg macht, dass er die Soldaten abzieht, ja? angetreten. Und die US-Bevölkerung ist kriegsmüde. Die sind seit 20 Jahren im permanenten Krieg. Und man muss auch sagen, die US-Armee kann eigentlich keinen weiteren Krieg führen. Hm. Also wie denn? Die können nur Luftschläge machen. Mhm. Mehr können die nicht machen. Ja, so welche Fußsoldaten? Die wollen die Fußsoldaten eh abziehen. Jetzt schickt er nochmal 3000 dahin. Das kommt nicht gut an in den USA. Also ich glaube, dass sowohl politisch...
Kommt auch im Irak nicht gut an übrigens.
Kommt im Irak auch nicht gut an. Ja? Die haben ja gerade beschlossen, alle amerikanischen Soldaten müssen abziehen.
Ja.
Also ich glaube, dass das ist einzige Hoffnung, die ich gerade habe. Ist ein Wahnsinniger auf beiden Seiten. Aber die Bevölkerung ist total kriegsmüde oder eskalationsmüde, auch auf beiden Seiten. Und militärisch können die das eigentlich nicht. Trotzdem, auch wenn es absolut irrational ist, kann so eine Kriegsdynamik natürlich sich irgendwann verselbstständigen und weitergehen.
Ja, wir bleiben in der Region.
Eine letzte Sache. Ich muss noch eine letzte Sache loswerden, weil wir reden jetzt davon, was hat es mit uns zu tun? Ja? Das hat auch viel mit Deutschland zu tun. Man muss, also Drohnenschlag, den es jetzt gab, ist ohne die Militärbasis hier in Deutschland, in Ramstein, nicht machbar gewesen. Alle amerikanischen Kampfdrohnen werden durch die Relaisstation in Ramstein logistisch praktisch durchgeführt. Ja? Und auch die Truppenverlegungen, die jetzt in den Iran stattfinden oder Richtung Irak stattfinden, für eine weitere Eskalation mit Iran, die werden alle in Militärbasis Ramstein durchgeführt. Die Militärbasis in Ramstein, die Airbase, ist die zentrale logistische Ladestation der amerikanischen Streitkräfte in den Mittleren Osten. Das heißt, Deutschland ist direkt mit involviert in diese Eskalation. Und wenn wir was dagegen machen wollen, müssen wir uns dafür stark machen, dass die Militärbasen in Deutschland, speziell Airbase Ramstein, geschlossen wird.
Das heißt, Drohnenflüge über Ramstein.
Ich finde, man sollte diesen wenn es wirklich zum Krieg kommt, müssen wir diese Militärbasis blockieren. Müssen wir dafür sorgen, dass das ist die Kriegsmaschine der amerikanischen Armee, die wir sozusagen vor unserer Nase haben.
Gut, also wir bleiben in der Region. Ich habe Neuigkeiten aus Syrien, Rojava, Libyen und der Türkei. Es ist ein großes Bild, gehört irgendwie alles zusammen. Irgendwo ist auch alles wieder getrennt verhandelbar. Draufgekommen bin ich, dass Angela Merkel im Januar anscheinend noch in die Türkei reisen möchte, um den Flüchtlingspakt mit der Türkei zu retten. Wir erinnern uns, 2016 wurde mit der türkischen Regierung eine Vereinbarung getroffen, dass Flüchtlinge, die auf die griechischen Inseln gelangt sind, in die Türkei zurückgeschoben werden können. Die EU nimmt im Gegenzug Flüchtlinge direkt aus der Türkei auf. Die Türkei verspricht aber, die Westgrenze, also in Richtung Griechenland, besser zu schützen und bekommt für die Unterbringung von über 4 Millionen Flüchtlingen in der Türkei jede Menge Geld, das an Hilfsorganisationen ausgezahlt wurde, nämlich insgesamt 6 Milliarden Euro. Der Flüchtlingspakt kippt in der letzten Zeit, wird nicht mehr richtig eingehalten. Es erreichen immer wieder mehr Flüchtlinge aus der Türkei die griechischen Inseln. Manche von euch werden es vielleicht auch mitbekommen haben, die Zustände und Umstände in den griechischen Flüchtlingslagern sind erbärmlich. Überbelegung, 12.000 Leute leben in Lagern, die eigentlich nur für 3.000 Leute ausgelegt sind. All das gerät also jetzt gerade ins Wanken. Sie will denn, Angela Merkel will diesen Flüchtlingspakt trotzdem retten, und zwar aufgrund der Tatsache, dass in Syrien gerade Bashar al-Assad mit seinen Truppen und russischer Verstärkung auf die Stadt Idlib vorrückt. Die Stadt Idlib wiederum ist ein türkischer Vorposten in Syrien, also türkische Truppen sind rund um Idlib stationiert und diese unterstützen dschihadistische Rebellengruppen in Idlib. Jetzt gibt es, und da komme ich jetzt in so ein geopolitisches Ratespiel oder betätige ich mich jetzt tatsächlich wirklich so als geopolitischer Analyst. Jetzt gibt es den Verdacht, dass Erdogan sich mit Bashar al-Assad tatsächlich über die Invasion in Nordostsyrien verständigt hatte. Dass das, was also letzten Oktober passiert ist, wir haben ja mehrmals darüber berichtet, dass türkische Truppen in den Nordosten Syriens eingedrungen sind und dort einen mittlerweile 200 Kilometer breiten Streifen, 30 Kilometer ins Landesinnere hineinreichend, besetzt halten. Der ursprüngliche Plan von Recep Tayyip Erdogan war ja, einen 600 Kilometer langen Streifen zu besetzen. Das hat nicht ganz geklappt, weil er dann während der Operation auch von den Großmächten Russland und der EU und Amerika dann auch gestoppt wurde. Nichtsdestotrotz kämpfen dort nach wie vor dschihadistische Truppen um die Vorherrschaft und versuchen auch immer weiter diese Zonen auszuweiten. Also gerade jetzt aktuell wird um die Stadt Ain Issa gekämpft, die schon 40 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt liegt. Meine Vermutung ist, dass es gibt halt eben die Vermutung, dass Assad und Erdogan sich tatsächlich insofern abgesprochen haben, dass Erdogan zugesagt hat, er und seine dschihadistischen Bodentruppen, seine von ihm unterstützten dschihadistischen Milizen, ziehen sich aus Idlib zurück. Assad und das Regime erobern Idlib zurück. Dafür gehen diese Leute in diese Schutzzone, die an der türkischen Grenze eingerichtet wurde. Das ist natürlich auch ein schlagendes Argument gegenüber der EU, weil sich da mittlerweile ja schon 80.000 Leute auf der Flucht befinden und Erdogan schon explizit gegenüber der EU sich geäußert hat, die Türkei werde diesen Zustrom nicht alleine schultern können und alle europäischen Länder, insbesondere Griechenland, werden die negativen Folgen zu spüren bekommen. Das heißt, im Gegenzug dazu, dass diese Flüchtlinge nicht direkt in die Europäische Union durchgeleitet werden, wird Erdogan verlangen, dass die Europäische Union dieser Schutzzone, dieser sogenannten Schutzzone in Nordostsyrien zustimmt, was natürlich dann aber bedeutet, dass das Projekt Rojava, das Projekt Konföderation Nordostsyrien unter der Führung der Kurden, dieses basisdemokratische, emanzipatorische, feministische Projekt weiter attackiert werden kann.
Ja, das ist bitter, aber wir können davon ausgehen, dass die EU sich natürlich mit Erdogan einig wird. Das ist ja auch ein NATO-Partner und die nichts tun werden, um irgendwie diese demokratischen Pflänzchen, die es in Nordsyrien gab, zu schützen. Da kann man sich, glaube ich, auf die Europäische Union, auf Merkel und Co. nicht verlassen. Die werden das verkaufen. Ja.
Habe ich das beim letzten Mal schon angesprochen, dass Recep Tayyip Erdogan ja einen relativ ambitionierten Plan, einen neo-osmanischen Plan, verfolgt, der sich aber auch auf der anderen Seite, also nicht nur auf die südliche Grenzziehung zwischen Syrien und der Türkei bezieht, sondern auch auf die griechischen Inseln bezieht. Ja. Und da gehört jetzt wiederum eine andere Entwicklung in der letzten Zeit dazu. Das türkische Parlament hat einen Kampfeinsatz beschlossen für Libyen. Also die türkische Armee ist tatsächlich sehr, 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 sehr engagiert gerade. Also auf der einen Seite an der Südgrenze zu Syrien, auf der anderen Seite eben jetzt auch in Libyen, wo sie die international anerkannte Regierung von Fayez al-Sarraj unterstützt, gegen die Truppen des Generals Khalifa Haftar, der gerade auch die libysche Küstenstadt Sirte erobert hat. Also Libyen ja nach 2011, es ist wahnsinnig kompliziert, das jetzt alles irgendwie auch so unter einen Hut zu bekommen, aber nach 2011 ist Libyen ja ein sogenannter Failed State geworden, wo sich verschiedene Milizen bekämpfen und die offizielle Regierung, die anerkannt ist auch von der Europäischen Union und von mehreren anderen Städten, die ist nie gewählt worden, die ist per internationalem Dekret eingesetzt worden. Die hat allerdings im Land selber überhaupt keine Mehrheit. Das Parlament sitzt nämlich im Osten des Landes. Tripolis, die Hauptstadt, liegt im Westen des Landes. Beide Hälften sind geteilt. Die eine ist eben von Haftar kontrolliert, die andere ist von der offiziellen Regierung einigermaßen kontrolliert. Weite Teile dort aber auch nicht. Und dort wird also nach wie vor gekämpft. Nichtsdestotrotz, Erdogan hat auch dort Interessen angemeldet und da geht es natürlich um Erdgas, das im Mittelmeer noch aufzufinden ist, das sogar vor der Küste Kretas halt eben aufzufinden ist und mit einem Engagement in Libyen hätte Erdogan tatsächlich dann auch Zugriff auf diese Erdgasvorkommen im Mittelmeer.
Das ist ein ganz klassisches Bild einer imperialistischen Zeit. Ne? Also sozusagen, ich habe es vorhin von Iran ja beschrieben, wie Iran ihr Einflussbereich einfach überall ausgedehnt hat, ja, mit militärischen Einsätzen, mit Schattenarmeen und so weiter. Bei Türkei wird es auch immer offensichtlicher. Die müssen sich ja so ein bisschen bedeckt halten, ja. Die wollten ja in die Europäische Union und können ja jetzt nicht irgendwelche, mit irgendwelchen wilden Militärmoves die ganze Zeit sich Legitimität kosten lassen. Aber inzwischen machen das ja Auslandseinsatz ab in Libyen. Wir besetzen da halt Teile und bleiben auch da. Das ist, kann nur sagen, willkommen in die späten 30er.
Gleichzeitig wurde aber auch noch eine Gaspipeline beschlossen zwischen Israel, Zypern und Griechenland.
Aha.
Also die tatsächlich in diesem Einflussbereich, also im Endeffekt geht es da, ich habe eine Nachricht gefunden oder eine Meldung gefunden auf einem Portal, das heißt Energate Messenger. Die beschäftigen sich anscheinend mit Energiepolitik und die schreiben, denn seit Jahren streiten sich Griechenland, Zypern und die Türkei um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Die Türkei hat vor dem Jahreswechsel ein Abkommen mit Libyen unterzeichnet, das die Seegrenzen im östlichen Mittelmeer neu definiert und zu großen Teilen zwischen den beiden Staaten aufteilt. Damit erhebt die Türkei Anspruch auf das Gebiet, das die EastMed-Pipeline, das ist die Pipeline, die zwischen Israel, Zypern und Griechenland beschlossen wurde, durchlaufen soll. In der Region nahe der Insel Zypern und Kreta werden reiche Erdgasvorkommen vermutet. Die Türkei, die den Norden Zyperns kontrolliert, hegt starke Vorbehalte gegen das Projekt. Die USA und die EU unterstützen das Projekt hingegen, um Europas Abhängigkeit vom russischen Gas zu verringern.
Ja, Ära des Imperialismus. Ja. Zu diesem Komplex, ja, Militarismus, Imperialismus, gibt es auch nochmal was Spannendes, was direkt in Deutschland sich abspielen wird, nämlich die sogenannte Manöver Defender 2020. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber die NATO plant ab April diesen Jahres 2020 ein Manöver, das wird die zweitgrößte Manöver nach dem Zweiten Weltkrieg sein, denn es in Europa stattfinden wird. 37.000 Soldaten sind involviert in diesem Manöver aus 19 NATO-Staaten. 17.000 Soldaten sind schon da. 20.000 weitere Soldaten werden aus den USA nach Europa eingeflogen, um in diesem Manöver teilzunehmen. Im deutschen Bundesverteidigungsministerium nach soll mit DEF 20, das ist die Abkürzung, Zitat, eine schnelle Verlegbarkeit größerer Truppenteile über Atlantik und durch Europa geübt werden, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Verfahren im Krisenfall funktionieren. Dadurch könne die Bundesrepublik zeigen, wie sie zur gemeinsamen europäischen, euroatlantischen Sicherheit beitrage. Außerdem wäre mit dem Transport der teilweise über 130 Tonnen schweren Kampfpanzer auf Militärtiefladern auch die Belastbarkeit der deutschen Infrastruktur geprüft. Also Straßen und Brücken wären auf Kriegsfall vorbereitet. Ja?
Das liest sich einfach wahnsinnig gut. Also die deutschen Autobahnen werden getestet, ob diese 130 Tonnen
Panzer können. Ja.
Okay.
Ja. Und das ist, wie gesagt, das zweitgrößte. Es gab schon mal 2018 mal ein Manöver, NATO-Manöver. Trident hieß der damals mit 50.000 Teilnehmern, was mehr auf dem See stattgefunden hat und im Luft war. Das ist jetzt eine Bodengeschichte. Und der amerikanische Kommandeur Christopher G. Cavoli zufolge beruhigt unsere Alliierten und schreckt mögliche Gegner ab.
Okay, aber was wird da genau getestet? Es wird getestet, wie schnell kriegen wir Truppen von der Atlantikküste?
Von USA hierhin und ganz schnell an die russische Front.
Ja, das ist doch aber dann ideal, um Blockaden für Rammstein zu testen.
Ja, das finde ich auch. Also vor allem, man muss jetzt nicht mehr nach Rammstein reisen, weil diese Panzer rollen wahrscheinlich durch eure Dörfer, also oder durch eure Städte. Also es ist ganz klar, dass es darum geht, die Neue Züricher Zeitung, das ist nicht eine linksradikale Zeitung, die sagt, es geht um eine Beruhigungspille fürs Osteuropäer und eine Machtdemonstration an die Adresse Russlands. Ja? Also wir proben jetzt mal richtig den Ernstfall an eurer Grenze. Ja? Das macht die NATO jetzt mit Russland und das ist wirklich heftig und ich finde, da solltet ihr euch mal informieren, Leute, was passiert, fahren diese Panzer durch euer Gebiet? Es gibt jetzt viele verschiedene Kampagnen, die sich dazu auch bilden. Defender 2020 informiert euch darüber. Und wenn Panzer über euren Straße, Dorf, Stadt fahren, es ist relativ leicht, sich einfach auf die Straße zu setzen, dass die, wie hieß es noch, die Belastbarkeit der deutschen Infrastruktur etwas höher getrieben wird. Ja?
Also Autobahnbesetzung ist ja immer so eine Sache, aber so als Kunstaktion könnte ich mir das unglaublich gut vorstellen. So ein paar Autoreifen, die da so brennen auf so einer Autobahn. Also einfach so, also als Kunstaktion, als ironische Kunstaktion, jetzt nicht als politische Aktion, aber so als Kunstaktion fände ich das. Also auch vielleicht auf einer künstlichen Autobahn, das muss ja nicht eine echte sein.
Oh. Während die NATO das probt, hat es übrigens am 27. Dezember, also gar nicht so lange her, eine viertägige Militärmanöver im Indischen Ozean und im Golf von Oman gegeben. Und zwar von der Marine, Iran, Russlands und China zusammen.
Also ich habe ja mehrere Horoskope gelesen zum Jahreswechsel. Alle sagen voraus, große Veränderungen stehen an 2020. Inwiefern, Petra?
Naja, ich hatte ja gehofft, dass wir wirklich in die 20er kommen im Sinne von Zeit von demokratischen Revolutionen und Volksaufstände. Wir haben letztes Jahr schon darüber geredet. Ich hätte gerne eine Sendung gemacht, heute eigentlich oder bald, über was geschah alles 2020 an positiven Sachen. Das war das Jahr mit den meisten Volksaufständen.
2019,
Entschuldigung. Ich habe mal eine Grafik gesehen, mit wo es überall große Volksaufstände gab. Ja? Mhm. Das ist irre. Und wenn wir über 20s und 30s oder 30er reden, man darf ja auch nicht vergessen, Revolutionen, Konterrevolutionen und Kriege kamen immer zusammen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, Französische Revolution,
ja,
was ist da passiert?
Ja, klar, natürlich. Auch nach der, die Pariser Kommune wurde gegründet, nachdem Frankreich geschlagen wurde von Preußen, wurde dann allerdings auch von Preußen dann wieder aufgerollt. Die Russische Revolution im Zuge des
Ersten. Richtig kriegen, großen ja, Krieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg keine Revolution
mehr. Keine Revolution mehr, da war einfach bitter. Deswegen, es ist wirklich eine irre, also ich traf letztens meine Freunde von der Hausverwaltung, ja. Und die meinten, die gucken keine Nachrichten mehr. Ich kann die Leute verstehen, wenn die keine Nachrichten gucken, weil es ist so crazy gerade, was abgeht. Aber es gibt keine Alternative, außer dass man sich selbst organisiert und schaut, dass die Geschichte ein bisschen anders läuft, als es schon mal gelaufen ist.
Aber könnte man sich da nicht? Und jetzt kommen wir zu dem fast schon versöhnlichen Abschluss unserer Sendung. Könnte man da nicht auf die neuen grünen Regierungen hoffen, wie sie zum Beispiel jetzt in Österreich sich gebildet haben, in Koalition mit der türkisen Partei ÖVP, die ehemals tiefschwarz war.
Crazy, also Österreich, ja.
Die konservative Partei.
War ja voll das rechtsradikale Land so ein bisschen. Man dachte, das sind alles Nazis. Jetzt sind die Grünen in der Regierung.
Jetzt sind sie,
Ökofaschisten
geworden.
Was ist da los?
Ja, ich weiß nicht, ob sich Österreich so weit vom Rechtsradikalismus verabschiedet hat. Es ist auf jeden Fall relativ interessant, dass sich dort, gerade dort, die erste schwarz-grüne Regierung gebildet hat, die ja auch als europäisches Projekt Strahlkraft in andere Länder, wie zum Beispiel nach Deutschland, entwickeln soll. Und so wie es gerade aussieht, Annalena Baerbock hat gestern in einem öffentlichen Statement gesagt, also der Klimaschutz, die Klimaneutralität ist der Stolperstein für die Wirtschaft. Wenn die europäische Wirtschaft weiterhin existieren möchte und ihre Vormachtstellung behalten möchte, muss sie klimaneutral werden. Und das ist so ein bisschen das Programm auch des österreichischen schwarz-grünen Experiments. Dort heißt es dann Verantwortung für Österreich übernehmen. Und Bundeskanzler Kurz hat das dann auch relativ polemisch auf den Punkt gebracht, Klima und Grenzen schützen. Das heißt, die Grünen-Positionen sind unter Umständen beachtlich, was tatsächlich den Klimaschutz anbetrifft. Sie haben ein Transparenzpaket mit in die Koalition gebracht, das heißt also, dieser spezielle österreichische Filz der Parteienfinanzierung soll irgendwie angegangen werden. Es soll eine ökosoziale Steuerreform ab 2022 so richtig geben. Marktwirtschaftliche Anreize sollen geschaffen werden, mit denen die großen Dieselstinker gegen emissionsarme Autos ausgetauscht werden. Fliegen wird verteuert, Bahnverkehr wird verbilligt, Fahrräder, Nahverkehr, alles soll angegangen werden. Es gibt ein 1-Million-Dächer-Programm, was aber auch wiederum dahingehend gerechtfertigt wurde, dass es die Konjunktur ankurbeln würde. Bessere Dämmung für Häuser, Umbau von Kraftwerken und all das aber kostneutral und nicht zum Schaden der Wirtschaft. Die ÖVP wiederum hat zentrale Positionen behalten können und hat natürlich auch aufgrund ihrer Übermacht in der Koalition sehr viel mehr handfestere Punkte in diesen Koalitionsvertrag einbringen können. Senkung der Steuerlast, auch für niedrige Einkommen, muss man allerdings dazu sagen, dass in Österreich niedrige Einkommen sowieso nicht wirklich besteuert wurden. Vielleicht werden sie ja jetzt besteuert und dann gleichzeitig entlastet, was quasi nichts bringen würde. Aber speziell in Sachen Migrationspolitik konnten doch einige harte Punkte da durchgesetzt werden und das haben die Grünen wiederum geschluckt. Ja? Kopftuchverbot für Mädchen bis zum 14. Lebensjahr. Mehr Polizei, mehr Militär, mehr Leistung in der Schule. Konsequenter Schutz der Außengrenzen. Aus dem Mittelmeer gerettete Menschen in sichere Drittstaaten können in sichere Drittstaaten zurückgeführt werden. Rückkehrzentren sollen eingerichtet werden. Das ist eine Forderung, die der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl schon eingebracht hat. Also was vergleichbar ist wahrscheinlich mit Ankerzentren. Dort sollen es allerdings wirklich geschlossene Lager sein. Das heißt also so quasi mehr oder weniger, die Leute sollen eingesperrt werden, bis sie dann wieder zurückgeschoben werden in sichere Drittstaaten. Keine Beteiligung an einem EU-weiten Flüchtlingsverteilungsmechanismus. Also das heißt, Dublin wird aufrechterhalten, das, was Deutschland ja auch immer eingebracht hat, also so quasi, wenn die Geflüchteten vorher in einem sicheren Drittstaat angekommen sind, dann müssen sie auch dort bleiben, zulasten von Griechenland, Italien und Spanien. Und dann als letzter Punkt, der auch wirklich sehr, sehr umstritten ist, die sogenannte Sicherungshaft. Das ist eine Präventivhaft für mögliche Straftäter und speziell aber natürlich auch für abgelehnte Asylbewerber. Das stößt wiederum, und das ist wiederum vielleicht ein positiver Aspekt dieser Regierungsbildung in Österreich. Es sind 8 Ministerinnen. Und 7 Minister. Es ist ein Kabinett, also mit mehr Frauenbeteiligung. Und mit der Justizministerin Alma Sardic ist auch die erste Ministerin in Österreich im Amt vereidigt worden, die nicht in Österreich geboren wurde.
Ah ja.
Sie kam als 10-Jährige aus Tuzla, also aus Bosnien-Herzegowina, nach Österreich. Und wenn man wissen will, wie die österreichische Volksseele darauf reagiert, dann sollte man sich tatsächlich mal damit beschäftigen, wie diese Ernennung zur Justizministerin von Alma Sardic also in den sozialen Medien kommentiert wird. Da wird einem dann wiederum an ganz anderer Stelle schlecht.
Da kann man sich ja darüber freuen, dass die sich ärgern. Das ist doch schon mal was Schönes. Ja, ich meine, die Grünen haben ganz schön viel, man muss ja bei einigen Punkten, wie ich sage, haben koaliert jetzt mit FPÖ oder wer. Also das ist ja wirklich Positionen, das ist ja wirklich krass. Aber was du mit Klimaschutz mir gerade erzählt hast, also so richtig überzeugend tut mich das nicht. Also ist natürlich schön, wenn ÖPNV ausgebaut wird, aber ich finde dieses reine Setzen auf marktwirtschaftlichen Mechanismen wird meiner Ansicht nach nicht funktionieren. Weil das wird nicht zu geringeren CO2-Ausstoß führen, das wird nicht zu geringerem Energieverbrauch führen, sondern es wird eher dazu führen, dass es umgeschichtet wird zu denen, die sich es eher leisten können. Also ich glaube auch, das ist der große Problem, das wir mit den Grünen haben und mit der schwarz-grünen Regierung, die uns ja auch erwartet. Also es ist ja wahrscheinlich die höchstwahrscheinlichste Koalition, die wir bei der nächsten Regierung bekommen. dass das dringende Thema Umweltschutz, ich meine, ey, wir reden so viel über negative Nachrichten heute, es tut mir auch echt leid, aber ich muss es doch nochmal sagen, wenn man sich die Bilder aus Australien anschaut, das kann einem wirklich nur schlecht werden. Man kriegt wirklich Depressionen, ja, wenn man sieht, dass eine halbe Milliarde Tiere da einfach verbrennen und die Menschheit nicht imstande ist, sowas auch vernünftig zu stoppen, während man so viel Geld hat für irgendwelche Rüstungsscheiße. Das sind so dramatische Ökoprobleme und das mit marktwirtschaftlichen Mechanismen über Konsum ein bisschen zu regulieren, weil das wird ein bisschen teurer, das wird ein bisschen weniger, das wird nicht funktionieren. Eine wirkliche ökologische Politik muss an der Produktionsseite ansetzen und nicht nur an der Konsumseite. Und dafür stehen die Grünen leider nicht. Und deswegen glaube ich, dass man so bisschen Mikro was kriegt, aber eigentlich nicht das, was man braucht.
Also ich war über Weihnachten, nach Weihnachten, über Silvester war ich in einem Skigebiet. Und ein Trend, der dort abzusehen ist, ist, also die merken natürlich irgendwie so, okay, wenn wir jetzt halt jede Nacht da Millionen Tonnen von Grundwasser verbrauchen, um da unsere Skipisten mit künstlichem Schnee zu bestäuben, das geht so ein bisschen an die Substanz. Da. Dann gibt es so Bestrebungen, das Ganze in so eine Art Ökotourismus zu verwandeln, der dann aber allerdings wieder sehr, sehr exklusiv ist und sich wirklich dann nur noch für wirklich sehr, sehr wohlhabende Menschen erschwinglich ist. Ja? Und ich denke, das ist natürlich dann so die Richtung, in die da gedacht wird, was das Ganze wahrscheinlich nicht wirklich besser macht. Ja, also ich meine, vielleicht gibt es, in Kärnten habe ich gesehen, wurden tatsächlich schon Skianlagen abgebaut und da gibt es jetzt nur noch so quasi diesen ganz exklusiven Skiwandertourismus, wo du dann...
I'm sorry, wenn es Global Warming gibt, ist Skiurlaub vorbei. Gibt's nicht mehr.
Das könnte sein. Also eine Besonderheit dieser Koalition in Österreich ist so ein bisschen, okay, ihr macht das, geht uns nicht auf den Keks. Wir machen das und wir gehen euch nicht auf den Keks. Oder ihr geht uns mit unserer Agenda hier nicht auf den Keks. Wir gehen euch hier mit eurer Agenda nicht auf den Keks. Ihr seid der kleine Koalitionspartner. Ihr dürft so ein bisschen im Bereich Umweltpolitik so rumexperimentieren. Wir ziehen hier unsere radikale Anti-Flüchtlingspolitik und Anti-Migrationspolitik. Und
gleichzeitig werden die Steuern gesenkt für die Reichen.
Gleichzeitig werden die Steuern gesenkt für die Reichen, was Annalena Baerbock wahrscheinlich auch freuen wird, weil dann mehr
Marktmechanismus,
mehr Investitionen in erneuerbare Energien. Und dann gibt es noch was ganz, ganz Besonderes. Es gibt koalitionsfreie Räume im Koalitionsvertrag schon festgeschrieben, dass im Falle einer richtigen Flüchtlingskrise, die vielleicht wiederkommt, sowieso jeder machen darf, was er will und sich seine eigenen Mehrheiten besorgen darf. Das heißt, in dem Fall durfte die ÖVP dann auch mit der FPÖ abstimmen. Und die Grünen dürfen sich auf der anderen Seite so quasi ihre Mehrheit suchen. Das heißt aber, die ÖVP hat mit der FPÖ ja schon wieder eine stabile, konservative bis rechte Mehrheit im Parlament. Das heißt, in dieser strittigen Frage gibt es überhaupt keine Einigung.
Freuen wir uns, dass die rechtsradikalen, korrupten FPÖler nicht Ministerpositionen besitzen in Österreich, aber viel, viel besser wird es da jetzt nicht.
Du kennst Österreich viel besser aus deiner politischen Straßenarbeit.
Ich freue mich, dass die korrupten, rechtsradikalen FPÖler nicht keine Ministerposten haben.
Wenigstens darüber können wir uns freuen.
Wir sehen uns bald wieder. Abonniert unseren Kanal, teilt unsere Videos und bleibt standhaft, obwohl die Zeiten sehr schwierig sind.